Ja, also Schlaf ist tatsächlich überlebenswichtig. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Ja. Wenn wir nicht genug schlafen, dann sterben wir. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei allen Tieren so. Ja, Stress definitiv. Ja. Also ich sehe das immer gerne in vier Stufen, so eine Schlafstörung, wie sich die entwickelt. Es gibt ein gewisses Risiko, also jeder hat ein anderes Risiko, eine Schlafstörung zu bekommen, gleich wie eben auch bei anderen Krankheiten. Das ist nämlich auch eine Erkenntnis, je mehr man über Schlaf forscht und je mehr man populärwissenschaftlich, also je mehr jeder über Schlaf weiß, desto mehr Menschen klagen über Schlafstörungen. Mhm. Das ist auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also man darf das auch nicht zu ernst nehmen, das ganze Thema. Also die drei Tipps, die sind so einfach, dass du das wahrscheinlich gar nicht glauben kannst. Ja. Aber guter Schlaf ist eigentlich relativ einfach zu erreichen. Das Problem ist nur, dass wir eben Menschen im 21. Jahrhundert sind und das eigentlich gar nicht wollen.
Herzlich willkommen zum 16. Berater-Podcast. Mein Name ist Carsten Pape und ich stelle in diesem Podcast Persönlichkeiten vor, die andere Menschen oder und Unternehmen beruflich beraten. Heute soll es um das Thema Schlaf gehen. Je nach Alter sollte ein gesunder Mensch zwischen 7 bis 10 Stunden in der Nacht schlafen. Wie man aber hört, schaffen das viele gar nicht. So zeigt eine Studie aus dem Jahre 2021, dass 25% aller befragten Deutschen schlecht oder recht schlecht schlafen. Für dieses wichtige Thema habe ich mir heute einen Gesprächspartner aus Wien eingeladen und darf ganz herzlich Herrn Manfred Kügel begrüßen, der Co-Founder und CEO von Zengin aus Berlin. Hallo lieber Manfred, ich grüße dich.
Hallo Carsten, danke für die Einladung.
Manfred, vielleicht zum Start unseres Podcastes stellst du dich einmal vor, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin Manfred. Ich bin eigentlich diplomierter Maschinenbauer und Data Scientist, aber habe schon lange die Passion Schlaf und Leistungsfähigkeit. Ich beschäftige mich seit ungefähr 10 Jahren intensiv mit diesem Thema. Es kommt so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte, werden wir wahrscheinlich später noch darüber sprechen. Aber eben dieser Bereich der Psychoneurophysiologie, in den Schlaf eigentlich auch reinfällt, das ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange sehr intensiv beschäftige. Und seit 4 Jahren habe ich eben auch ein Startup, mit dem ich auch anderen Menschen helfe, weil ich eben gemerkt habe, so in meinem Umkreis, da habe ich immer mehr Fragen bekommen, wie machst du das genau und was machst du da, dann kann ich das mal ausprobieren. Und so ist dann die Zengin entstanden. Und mit der Zengin biete ich eben auch ein Schlafprogramm an, mit dem man besser schlafen kann und das messbar machen kann, die Schlafqualität.
Gab es ein eigenes Erlebnis, warum du dich mit dem Thema Schlaf beschäftigt hast?
Ja, definitiv. Also ich habe gesagt, ich bin eigentlich diplomierter Maschinenbauer. Ich war in meinem letzten Leben war ich bei Siemens, bei einer Division von Siemens und bin da jahrelang durch die Weltgeschichte geflogen. Bin zeitenweise jede Woche nach Asien geflogen, nach China oder nach USA, nach Indien, zum Wochenrhythmus und hatte dann echt Probleme, irgendwann in die Zeitzone zurückzufinden, in die richtige. Ich kann mich erinnern, so Schlüsselmomente waren, dass ich in Meetings am Rechner auf der Tastatur eingeschlafen bin, weil ich halt dermaßen müde war. Und da war ich gerade mal Mitte 20. Das heißt, das ist ja nicht die Blüte meines Lebens. Ja, habe ich da verschlafen oder bin fast in Burnout abgerutscht. Und habe dann eben gemerkt, das kann es eigentlich nicht sein. Ja, das muss anders laufen. Und habe dann eben begonnen, mich mit dem Thema Achtsamkeit und Meditation zu beschäftigen und mit vielen anderen Dingen. War auch bei Coachings und habe alles Mögliche ausprobiert. Habe aber eben gemerkt, das ist eigentlich für mich alles unzufriedenstellend. Also die konnten mir alle nur bedingt helfen. Das ging mir einerseits zu wenig tief, das Ganze. Also ich habe halt gemerkt, das hilft ein bisschen, aber so richtig und auf die Ursachen komme ich nicht. Und es war mir auch, in Wien sagen wir, ein bisschen wischiwaschi. Das heißt, da geht es halt viel um Gefühle und Emotionen, also Dinge, die man nicht messen kann. Und das ist mir eben ganz wichtig. Und genau aus diesem Grund habe ich dann eben begonnen, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen und das selbst zu erforschen. Und habe mich dann auch gefixt selbst. Also ich habe keinen Burnout bekommen, entgegen zu vielen meiner ehemaligen Kollegen. Und habe dann eben, also das erste war mal selber wieder besser zu schlafen, wieder in die Energie reinzukommen. Und das nächste Thema war dann, dass ich dann auch einiges geändert habe. Also ich habe dann im Endeffekt auch einen anderen Job gemacht, weil ich eben gemerkt habe, das ist, ich habe da die Vitalwerte wie ein 70-Jähriger. Das war so der Anfang von dieser ganzen Entwicklung.
Aber ich kann schon raushören, du gehst das Thema eher wissenschaftlich an.
Definitiv, ja. Also das ist mein Ansatz. Also es gibt natürlich immer, wir sind ja Menschen, wir sind keine Maschinen. Es gibt immer eine Gefühlskomponente, aber die Basis aus meiner Sicht muss wissenschaftlich fundiert sein.
Okay. Ja, Manfred, vielleicht können wir ja mit dem Thema Schlaf insofern mal anfangen, wenn du uns erklärst, warum ein gesunder Schlaf für Menschen überhaupt wichtig ist.
Ja, also Schlaf ist tatsächlich überlebenswichtig. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Ja. Wenn wir nicht genug schlafen, dann sterben wir. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist bei allen Tieren so. Also es gibt in der Evolution keinen Ersatz für Schlaf. Und das ist eigentlich ziemlich schräg, wenn man sich das überlegt, dass Tiere in der Wildnis die Hälfte ihres Lebens ungefähr teilnahmslos irgendwo herumliegen, total verwundbar. Aber die Evolution hat eben kein Mittel gefunden, den Schlaf zu ersetzen. Das heißt, das ist was ganz Essentielles. Und es gibt tatsächlich nur wenige Beispiele, in denen Säugetiere, also jetzt nicht menschliche Säugetiere, sich bewusst Schlafentzug aussetzen. Und das ist, wenn sie zu wenig Futter haben. Das heißt, wenn sie hungrig sind, dann schlafen die Säugetiere, also dann schlafen Tiere grundsätzlich weniger. Wenn sie genug zu essen haben, dann schlafen sie so viel, wie sie schlafen müssen. Mhm. Und warum Schlaf wichtig ist, also gibt es ganz, ganz viele Effekte. Am plakativsten finde ich zum Beispiel das kymphatische System. Also Entschuldigung für das Latein an der Stelle. Das glymphatische System, das ist im Prinzip ganz was Einfaches. Das ist, dass das Hirn in der REM-Schlafphase zu pulsieren beginnt und mit so Nervenflüssigkeit Schadstoffe aus dem Gehirn rausspült. Mhm. Das passiert in den REM-Schlafphasen, die hat man besonders in der zweiten Nachthälfte. Darum ist auch wichtig, dass man lange genug schläft und die nicht unterbricht. Und da werden speziell Stoffe rausgespült, die heißen zum Beispiel Beta-Amyloids. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ich habe da nur englische Veröffentlichungen gelesen. Und diese Beta-Amyloids zum Beispiel spielen eine große Rolle bei Alzheimer und Demenz. Das heißt, wenn man die nicht rausspült, wenn das glymphatische System inaktiv ist oder unzureichend aktiv, dann steigt die Chance, dass man Alzheimer erkrankt. Das ist noch nicht final untersucht, ja, aber da gibt es starke Hinweise drauf zum Beispiel. Und man kennt das auch von bekannten Persönlichkeiten, also zum Beispiel Ronald Reagan, glaube ich, hat ja immer wieder mal gesagt, wie wenig er schläft, hat dann tatsächlich Alzheimer bekommen. Ja, da gibt es so einige Beispiele von bekannten Persönlichkeiten. Mhm. Also das ist ein Beispiel, ja, warum man genug schlafen sollte.
Mhm. Nun beschäftigst du dich ja mit deinem Unternehmen gerade mit Menschen, die Schlafstörungen haben. Wodurch können die denn auftreten? Du hattest schon den Stressfaktor jetzt genannt. Was kann man da alles nennen?
Ja, Stress definitiv. Ja. Also ich sehe das immer gerne in vier Stufen, so eine Schlafstörung, wie sich die entwickelt. Es gibt ein gewisses Risiko. Also jeder hat ein anderes Risiko, eine Schlafstörung zu bekommen. Gleich wie eben auch bei anderen Krankheiten. Dann gibt es einen Trigger, das ist die zweite Stufe. Also Risiko alleine reicht noch nicht. Ich brauche einen Trigger. Das kann dann zum Beispiel Stress sein oder emotional belastende Ereignisse. Zum Beispiel man verliert den Job oder ein Familienmitglied stirbt. Und dann kommt man in die dritte Phase. Das ist so die Phase der Emotionen oder Gefühle, die dann entstehen. Das heißt, man kommt dann in so einen vielleicht in so einem Teufelskreislauf, ja, dass man durch die Schlafstörung auch in depressive Verstimmungen kommt, dass man sich vielleicht isoliert, dass man mehr Zeit im Bett verbringt, weil man sich ständig müde fühlt. Und je stärker diese Emotionen sind, desto schneller entsteht dann eben diese chronische Schlafstörung. Und die vierte Stufe ist dann, dass man dann selbst verstärkt, also dass man versucht, die Schlafstörung zu lösen. Also manche beginnen dann eben Medikamente einzunehmen oder eben mehr Zeit im Bett zu verbringen, was eigentlich kontraproduktiv ist, oder untertags zu schlafen, und ziehen das dann über Monate, Jahre oder Jahrzehnte in die Länge. Und eigentlich ist das ursprüngliche Problem dann schon gelöst. Also das habe ich immer wieder mal, dass sich jemand getrennt hat und sagt, ich bin jetzt schon wieder in einer glücklichen Beziehung, oder ich habe einen Job verloren und habe schon wieder einen Job, bin eigentlich glücklicher als vorher, aber ich kann immer noch nicht schlafen. Und das liegt eben an diesen Verstärkern, dass dass vielen Menschen so geht, dass die das dann selbst in die Länge ziehen.
Ja, Schlafstörung heißt dann aber auch, dass es bei jedem unterschiedlich anfängt oder dauert. Also wir Menschen sind ja, ich hatte das vorhin aus einer Statistik ja gesagt, dass die Schlafdauer ja bei Menschen auch unterschiedlich ist. Das bedeutet dann auch, dass man bei den Menschen auf unterschiedlicher Weise von einer Schlafstörung spricht. Oder gibt es da so eine Mindestzeit, wo man dann wach liegt oder nicht schlafen kann? Kann man das überhaupt generell so sagen?
Ja, also der Konsens ist, wenn man über 3 Monate durchgehend mindestens 3 Nächte pro Woche Probleme hat, ein- oder durchzuschlafen, dann spricht man von einer Schlafstörung. Also 3 Monate, jeweils 3 Tage pro Woche. Mhm. Also eine, das ist auch gute Neuigkeiten, ja, also eine schlechte Nacht oder 2 oder sogar 3 heißt noch keine Schlafstörung. Also da darf man auch nicht die Nerven wegschmeißen. Das ist nämlich auch eine Erkenntnis, je mehr man über Schlaf forscht und je mehr man populärwissenschaftlich, also je mehr jeder über Schlaf weiß, desto mehr Menschen klagen über Schlafstörungen. Mhm. Das ist auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also man darf das auch nicht zu ernst nehmen, das ganze Thema.
Du hattest vorhin am Anfang schon mal über das Nervensystem gesprochen. Welche Rolle spielt denn das autonome Nervensystem beim Thema Schlaf?
Ja, also das ist das Nervensystem, das ist so mein Steckenpferd. Ja, das ist so das Stiefkind aus meiner Sicht bei allen psychischen Erkrankungen generell. Und Schlafstörung ist jetzt keine psychische Erkrankung, aber hat eine psychische Komponente. Und man kann ganz viel machen mit dem autonomen Nervensystem, wenn man weiß, wie. Das Ganze, was tricky ist dran, es heißt der autonom, sprich das unbewusste Nervensystem, das ist das, das ich eigentlich nicht steuern kann. Man kann das aber mit Tricks zu steuern lernen. Ja. Und das autonome Nervensystem besteht aus 2 Strängen. Also gibt es den Sympathikus, das ist der Stressmuskel, der führt zur Flieh-Kämpf- oder Stell-dich-tot-Reaktion. Also der hat unseren Vorfahren schon ganz oft das Leben gerettet. Darum sind wir heute hier, darum ist der ganz dominant. Mhm. Und dann gibt es den Parasympathikus, der ist fürs Ausruhen, fürs Entspannen, für Verdauen auch zuständig. Und den brauchen wir, um einschlafen zu können am Abend. Also wir brauchen einen starken Parasympathikus, um überhaupt runterzukommen. Wenn man ständig unter Stress ist, das kann jetzt emotionaler Stress sein oder auch physischer Stress, das heißt, ich bin krank oder ich war vielleicht gerade erst laufen, ja, und will dann schlafen gehen, das funktioniert nicht. Mhm. Das ist die effektivste Methode, um runterzukommen, ist, den Parasympathikus zu stärken. Mhm.
Ja, nun beschäftigt sich ja beruflich mit dem Thema. Wie geht ihr denn jetzt in euren Analysen vor, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich leide an Schlafstörungen?
Ja, also wir ermitteln dann sehr genau, was eigentlich das Problem ist. Also schon mal vorab, gibt es da vielleicht irgendwelche klare Hinweise, die Schlafstörungen entstehen lassen, die den Menschen vielleicht noch nicht bewusst sind. Zum Beispiel zu wenig Wasser zu trinken. Das kann so ein Grund sein. Ja, darum habe ich gesagt, es gibt auch physischen Stress. Und wenn man zu schlecht hydriert ist, zum Beispiel, kann sein, dass man mitten in der Nacht munter wird. Genauso, wenn man zu viel Wasser trinkt. Und für uns steht dann eben im Zentrum die Arbeit mit dem autonomen Nervensystem. Man kann die Aktivität vom Nervensystem messen. dass du ja selbst auch schon Erfahrung gemacht damit, ne? Ja. Und kann sich daher dadurch ein sehr genaues Bild verschaffen, welche, also generell, wie hoch das Stresslevel generell ist und welche Situationen im Leben Stress verursachen und welche Situationen Entspannung verursachen. Und das Ziel ist dann, die Entspannung gezielt zu nutzen, kombiniert mit Atemübungen, um eben den Parasympathikus zu stärken. Und der Charme an dieser Sache ist, ich habe es vorher gesagt, ich komme aus dem Maschinenbau, das Ganze ist stark zahlengetrieben und die Herzfrequenzvariabilität, die lügt nicht. Ja. Also es gibt immer eine eigene Wahrnehmung, wie es einem geht und wie man glaubt, wie fit man glaubt zu sein. Und dann gibt es eben die Waage oder in dem Fall eben die Herzfrequenzvariabilitätsmessung, die lügt eben nicht. Und damit kann man eben sehr effektiv und objektiv das Nervensystem beruhigen.
Wie lange ist der Repräsentationszeitraum, in dem ihr da die Datenaufnahme macht?
Ja, also wir machen das über möglichst lange, für 2 Wochen normalerweise. Also 2 Wochen ist so die Intensivmesszeit. Und wir reduzieren das dann auf eine Morgenmessung, die auch repräsentativ ist für den restlichen Tag. Also direkt nach dem Aufstehen. Wenn jemand will, kann er natürlich auch Langzeit durchgehend messen. Aber die meisten Leute wollen das nicht. Also die haben dann nach 2 Wochen keinen Bock mehr drauf. Die sagen, okay, jetzt reicht's. Das stellen wir um auf die Morgenmessung.
Ja, du hast ja gerade schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe es ja auch schon mal ausprobiert. Und da habe ich noch in Erinnerung, dass ich ja so einen Brustgurt getragen habe. Ne?
Genau.
Ja. Und dann, ich glaube, es war dann so, dass die Werte dann über eine App aufgezeichnet werden?
Genau, ja. Also wir haben da eine Handy-App entwickelt. Das Ganze kommt aus dem Biofeedback-Bereich. Und Biofeedback-Geräte sind sehr teuer. Die sind normal für Arztpraxen gebaut. Also die kosten so 6, 7, 8.000 Euro. Und wir haben das eben in eine App verpackt, dass man das eben leicht und günstig messen kann. Und ja, das Schöne dran ist, man kann, also normalerweise gibt man ja gern mit dem Auto an oder mit irgendwelchen externen Dingen, ja, mit der Armbanduhr oder so. Was wir bei uns sehen, ist so ein positiver Wettbewerb unserer Kunden, dass die dann halt ihre Herzfrequenzvariabilität vergleichen. Ja. Und das ist halt schön, wenn man die Entspannungsfähigkeit und die Resilienz erhöht, ja, und mit der dann prahlt vor seinen Freunden oder vor seinen Familienmitgliedern. Also das ist ein schöner Effekt, ein schöner Nebeneffekt davon, wenn man das zahnbasiert macht.
Also ihr macht eine Datenaufzeichnung über den Zeitraum, den du gerade genannt hast. Und was ist dann genau das Ergebnis? Was bekommt er dann am Ende von euch?
Also es gibt mehrere Ergebnisse. Also das erste ist sicher mal diese Detailauswertung vom autonomen Nervensystem. Also das ist ja das unbewusste Nervensystem, das wir nicht kontrollieren können. Und ein Stück weit auch gar nicht spüren. Also wir merken, uns geht es gerade nicht gut. Uns ist aber nicht klar, dass das eigentlich, dass das, was wir gerade tun, Stress verursacht. Wir glauben, das sind vielleicht die Umstände, das sind die anderen rund um uns. Aber in Wirklichkeit ist es unser eigenes Nervensystem, das sich wehrt. Also du siehst dann halt eine Detailauswertung, wie du über den Tag, wie dein Nervensystem sich verhält, in welchen Situationen du gestresst bist. Und generell, was du kriegst, ist diese Langzeitauswertung, um zu sehen, wie effektiv sind denn die Übungen und die Maßnahmen, die wir setzen. Also gerade jetzt in Bezug auf Schlafstörungen, ja, wie wirkt sich das aus, wenn ich mal nicht gut geschlafen habe? Da sieht man dann auch zum Beispiel, dass eine schlechte Nacht gar keine starke Auswirkung hat. Also das sieht man im Nervensystem noch nicht. Ja. Nach 2, 3 Nächten wird das Ganze dann schon anders. Aber das schafft auch so eine Stück weit Beruhigung und zeigt eben den Leuten, dass sie selbst Einfluss nehmen können, wie es ihnen geht. Man kann dann nämlich mit Atemübungen, das ist der Weg, wie man am besten einwirkt aufs Nervensystem, dann die Effekte sehen, was das mit der eigenen Resilienz, mit der eigenen Entspannungsfähigkeit macht. Und sieht dann eben Langzeittrends, ja, wie man jetzt beginnt zu arbeiten mit jemandem, wenn der dann nach 4 Wochen zum Beispiel ein doppelt so hohe HRV hat, das sieht man am Papier. Und dann als Bewertung, als subjektive Bewertung hört man oft dann, ja Wahnsinn, wie ich mich jetzt fühle. Ich hätte mir nie gedacht, wie 20 Minuten Atmen am Tag, welchen Unterschied das machen kann. Und 2, 3 Dinge vielleicht weglassen.
Ja, du hast jetzt schon zwei, dreimal das Thema Atmung auch erwähnt. Gibt es da eventuell Hilfsmittel, wie man richtig atmet, oder wie ist da der Trainingsansatz von euch?
Ja, also das Hilfsmittel ist das Handy im Endeffekt. Es gibt da Gratis-Apps, die können wir auch gern zur Verfügung stellen in den Shownotes. Ja, ich kann dir da gerne die Links schicken dazu. Und die Atmung, die ich vorschlage, wenn man jetzt nicht sein eigenes Nervensystem analysieren will, ist die Resonanzatmung mit 4 Sekunden Einatmen durch die Nase und 6 Sekunden Ausatmen durch den Mund. Und das für möglichst 10 bis 20 Minuten pro Tag, da wird man sofort einen Unterschied merken.
Du hast jetzt den Beratungsprozess so ein bisschen beschrieben. In diesem Format zeigen wir auch mal ein bisschen auf, was das Ganze eigentlich kostet, wenn ihr da tätig werdet. Kannst du da was zu sagen? Möchtest du da ein paar Auskünfte geben?
Also sagen wir mal so, das ist im Flux, das Ganze, das ändert sich immer wieder mal. Also wenn ich da jetzt was sage, dann kann es sein, dass das in einem Monat nicht mehr stimmt. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir das immer langfristig machen. Das heißt, also das Versprechen ist eigentlich, dass man nach zwei Monaten die Schlafstörung gelöst hat. Und viel kürzer arbeiten wir mit den Leuten auch nicht zusammen. Also das ist Minimum 2 Monate, weil man einfach die Zeit braucht, um, gerade wenn man jetzt Stressprobleme hat, den Körper dazu, also um da den Rückwärtsgang mal einzulegen und auf die Bremse zu steigen. Physisch, das dauert einfach eine Zeit lang und da muss man auch realistisch sein. Und das frage ich auch meine Kunden am Beginn immer, auch noch im Verkaufsprozess. Bist du dir sicher, dass du das angehen willst? Das Thema, ist das wirklich akut für dich? Weil das ist natürlich Arbeit. Ja. Und also schnelle Lösungen gibt es da meistens nicht.
Okay, das ist dann also ein sehr individuelles Thema, was dann persönlich besprochen wird. Gibt es eine Nachbetreuung nach den 2 Monaten auch? Nachbetrachtung?
Genau, ja, die gibt's. Also einerseits ermutige ich die Kunden weiter zu messen, also da die Baseline-Messung weiterzuführen, einfach um nicht in schlechte Gewohnheiten zurückzuverfallen. Also ich bezeichne mich auch ganz gerne als so das schlechte Gewissen, dass man da am Handy hat oder auf Zoom. Und wir haben auch so Mastermind-Gruppen, in denen sich die Leute austauschen können. Weil es gibt dann oft auch Dinge, auf die wir selbst gar nicht kommen würden, die dann von unseren Kunden kommen, ja, Tipps und Tricks. Und damit das dann nicht verloren geht, forcieren wir da auch den Austausch in solchen Gruppen.
Das wäre eine gute Idee. Gibt es besondere Erfolgserlebnisse, von denen du vielleicht berichten kannst, wo du vielleicht auch selber überrascht warst über die Erfolge oder wo ja, Menschen besonders happy waren, nachdem sie mit euch gearbeitet haben?
Ja, also ein sehr, sehr cooles Erfolgserlebnis war, das war eine noch sehr junge Kundin, die Beziehungsprobleme hatte, die neben ihrem Partner nicht mehr schlafen konnte. Und die hat dann, also die hatte extremen Druck, ja, weil ihre Schlafstörung einen massiven Einfluss auf ihre Beziehung hatte. Und die hat das extrem ernst genommen und sowohl, also die, was die Messung betrifft, als auch die Atemarbeit. Also die hat das echt auf Punkt und Beistrich durchgezogen und die konnte nach 2 Wochen, war die eigentlich fertig mit dem gesamten Programm. Also die hat dann selbst gemeint, Wahnsinn, welche Auswirkungen das hat. Ich glaube, im Endeffekt hat sie sich dann selbst von ihrem Partner getrennt. Ja.
Wollte ich gerade sagen, dass das auch Teil des Ergebnisses war.
Das war dann im Endeffekt, also zuerst wollte sie die Beziehung retten. Sie hat sich dann aber im Endeffekt getrennt, glaube ich, von ihrem Partner.
Ja.
Aber das ist eben spannend zu sehen, ja, dass jemand, also da kommt, im ersten Gespräch hatte sie gerade mal 3 Stunden geschlafen oder so. Und das war bei der jede Nacht so. Also sie ist mit extrem wenig Schlaf ausgekommen in dieser Zeit und war jetzt entsprechend belastet und hat es dann innerhalb weniger Wochen gedreht, das Ganze. Und das zeigt, welche Power das hat, wenn man das ernst nimmt.
Du hast uns ja im Laufe des Gesprächs aufgezeigt, dass du einen sehr wissenschaftlichen Ansatz da hast. Und wenn wir mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, erwartest du da noch weitere Erkenntnisse zum Thema Schlaf? Wie ist denn da so die Forschungstätigkeit in dem Bereich?
Es wird immer mehr. Also ich erwarte mir sehr viele Erkenntnisse. Also das Thema wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den letzten, also vor den letzten 10 Jahren, also vor 2010 würde ich mal sagen. Seit 2010 gibt es irrsinnig viel Forschung zu dem Thema. Das Problem ist, dass Schlaf sehr schwer zu erforschen ist generell. Also wenn man jemanden ins Schlaflabor legt, dann ändert man natürlich das Schlafverhalten. Und das ist ein Thema, mit dem die Forschung generell noch kämpft. Aber man merkt an der Erkenntnislage, zum Beispiel das glymphatische System, das ist ein Thema, das kennt man noch gar nicht so lange. Und dass das Auswirkungen eben hat auf Alzheimer, das ist natürlich ein Riesending, ja, wenn man da Fortschritte machen könnte, ja, weil das ja wirklich ein großes gesellschaftliches Problem ist. Also da gibt es noch ganz, ganz viele andere Erkenntnisse, die in den letzten paar Jahren erforscht worden sind. Es gibt aber noch sehr viele Fragen. Es gibt zum Beispiel die Frage, welche Funktion eigentlich Träume haben. Da gibt es Ideen, ja, was die tun mit uns. Aber letztendlich erforscht ist es eigentlich noch nicht.
Mhm. Zum Schluss dieses Podcasts, lieber Manfred, wäre ich dir dankbar, wenn du unseren Zuhörern vielleicht noch 3 besondere Tipps für einen guten Schlaf geben kannst.
Also die 3 Tipps, die sind so einfach, dass du das wahrscheinlich gar nicht glauben kannst. Ja. Aber guter Schlaf ist eigentlich relativ einfach zu erreichen. Das Problem ist nur, dass wir eben Menschen im 21. Jahrhundert sind und das eigentlich gar nicht wollen. Der erste Tipp ist, so regelmäßig wie möglich zu leben und so regelmäßig wie möglich schlafen zu gehen und aufzustehen. Der Grund ist einfach, dass unsere ganzen, also Menschen sind Gewohnheitstiere. Das kennt man auch von kleinen Kindern. Ne? Also ich habe eine kleine Tochter, die ist 10 Monate alt. Wenn die mit dem Rhythmus durcheinander kommt, dann haben wir ein echtes Problem. Und ja. Das ist bei uns Erwachsenen nicht viel anders. Wir können unsere Emotionen besser kontrollieren. Und wir sind ein Gewohnheitstier, sprich, wenn wir jeden Tag um die gleiche Zeit schlafen gehen, dann weiß einfach unser ganzes Hormonsystem und auch unser autonomes Nervensystem, jetzt muss ich zur Ruhe kommen, jetzt habe ich den Adenosin-Level. Mhm. Adenosin ist der Stoff, der uns müde macht, von dem brauchen wir genug, um einzuschlafen am Abend. Jetzt wird das Melatonin ausgeschüttet, jetzt schlafe ich. Und in der Früh weiß der Körper, okay, jetzt ist der Schlaf wieder vorbei, ja. Wenn ich jeden Tag um 6 aufstehe, oder du bist kein extremer Frühaufsteher, ja, jeden Tag um 5.
Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich. Dann weiß der Körper, ich muss jetzt Cortison ausschütten, jetzt werde ich wieder wach. Ja. Also diese Regelmäßigkeit ist ganz wichtig und nicht nur vom Wach-Schlaf-Rhythmus, sondern auch vom Essen. Also regelmäßig zu essen und einfach regelmäßig zu leben, das ist ein Riesenschritt, um guten Schlaf zu haben. Mhm. Das zweite Thema, das spielt da auch ein bisschen rein, das ist die Lichthygiene. Es hat einen riesen Einfluss, wie viel Sonnenlicht man gleich in der Früh bekommt. Wenn man genug Sonnenlicht in der Früh bekommt, dann wird man wundersamerweise 16 Stunden später zum richtigen Zeitpunkt müde. Es liegt einfach daran, dass unsere Körper die innere Uhr, den zirkadianen Rhythmus nach dem Sonnenlicht in der Früh stellt.
Das kann ich nur bestätigen.
Ja, das ist gut, ja. Also das fällt vielen Leuten schwer, also den Frühaufstehern nicht. Ja. Das fällt speziell den Erlen, die spät, also den Nachteulen. Erlen sind ein Frühaufsteher. Den Nachteulen fällt das schwer. Und auch das Licht am Abend ist wichtig. Also interessanterweise, je mehr helles Licht man in der Früh bekommt, desto weniger empfindlich ist das Auge am Abend für blaues Licht. Das heißt, manche Leute sind ja sehr empfindlich, am Abend fernzusehen zum Beispiel. Die können dann nicht schlafen, weil halt sehr viel blaues Licht ist. Ja. Und unser Körper dann glaubt, das ist mitten unter Tags und will dann gar nicht schlafen. Wenn man in der Früh genug Licht bekommt, dann ist das weniger schlimm. Also dann sinkt die Empfindlichkeit. Das ist so ein spannender Effekt. Und der dritte Punkt ist, sich bewusst zu entspannen, also sich Zeit zu nehmen und irgendeine Form von bewusster Entspannungspraxis sich anzueignen. Also es kann jetzt Meditation sein oder eben Atemübungen, die sehr, sehr gut funktionieren. sich auch bewusst zu werden, was stresst mich denn eigentlich im Leben? Also wo kommen diese Stressoren her? Und mit denen dann ganz gezielt, also die ganz gezielt wahrzunehmen und nicht in diese Teufelsspirale reinkommen, also in diese emotionale Teufelsspirale, jetzt bin ich gestresst, dann kann ich vielleicht nicht schlafen, bin noch mehr gestresst. Also diesen Zyklus zu durchbrechen, das ist ganz wichtig.
Mhm. Lieber Manfred, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke zum Thema Schlaf. Ich glaube, unsere Zuhörer haben eine ganze Menge Neuigkeiten mitgenommen und wirklich gute Tipps, um vielleicht zukünftig auch besser zu schlafen. Ich möchte dir und vor allen Dingen deinem Unternehmen alles Gute wünschen in der weiteren Entwicklung und dir ganz herzlich für deine Zeit danken. Vielen Dank.
Danke für die Einladung, Carsten. Und gute Nacht.
Ja, gute Nacht.